Dermatologin, dein Online-Portal für Podcasts, Chirurgie, ästhetische Medizin, Dermatoskopie und vieles mehr. In dieser Lektion beschäftigen wir uns mit einigen Vertretern der granulomatösen Dermatosen, darunter das Granuloma annulare, das Melkersen-Rosenthal-Syndrom und die Necrobiosis lipoidica. In separaten Lektionen gehen wir auf die großen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Sarkoidose oder Tuberkulose ein. Granulomatöse Dermatosen sind definiert als Entzündungsreaktionen der Haut, bei denen verkäsende oder nicht verkäsende Granulome entstehen. Granulome sind Ansammlungen von Makrophagen, Riesenzellen, Lymphozyten und Epitheloidzellen, die zentral nekrotisieren und als verkäsend oder zentral intakt, also nicht verkäsend, auftreten. Zu den nicht verkäsenden Granulomen zählen unter anderem die Sarkoidose, das Granuloma annulare, das Melkersen-Rosenthal-Syndrom, die Necrobiosis lipoidica und das Fremdkörpergranulom. Die Tuberkulose ist die einzige Erkrankung, die zu verkäsenden Granulomen führt. Zur Unterscheidung eines verkäsenden von einem nicht verkäsenden Granulom gibt es zwei Möglichkeiten, die wir vorweg besprechen. Dazu zählen die Dioskopie und das Sonnenphänomen. Mit der Dioskopie wird mit einem Glasspatel Druck auf das Granulom ausgeübt und es zeigt sich eine apfelgeleeartige Eigenfarbe, charakteristisch für ein Granulom. Beim Sondenphänomen kann man das Granulom identifizieren, indem man Druck mit einer Sondenspitze auf das Granulom ausübt. Kommt es zu einem Einbruch, spricht dies für eine zentrale Nekrose, sodass es sich um ein verkäsendes Granulom handelt. Kommen wir nun zu den nicht verkäsenden Granulomen und starten mit dem Granuloma annulare. Es ist gekennzeichnet durch eine granulomatöse Entzündung mit asymptomatisch ringförmig angeordneten Papeln. Es kommt zu einer Nekrobiosis, einer Degeneration der Kollagenfasern. Man unterscheidet verschiedene Formen, zum Beispiel einen klassischen, subkutanen, erythematösen, disseminierten und perforierenden Typ, sowie eine Granulomatosis disciformis chronica et progressiva und das aktinische Granulom. Die klassische Form tritt meist singulär auf und beträgt ca. 1-3 cm. Die subkutane Form zeigt mehrere schmerzlose subkutane Nodi, bei der erythematöse Formen auftreten können, mit flach, rotbraun und Handteller groß messenden Plaques. Treten zentrale Nekrosen zudem auf, was äußerst selten ist, bezeichnet man das als Granuloma annulare perforans. Die Etiologie ist unbekannt und als Provokationsfaktoren gelten Traumata, Insektenstiche, Virusinfektion oder auch UV-Licht. Eine häufige Assoziation zu Diabetes und Autoimmuntheroiditen ist beobachtet worden und besonders Frauen im jungen Alter sind betroffen. Kommen wir nun zur Klinik und besprechen detailliert die häufigste, nämlich die klassische Form des Granuloma annulare. Es zeigt sich meist eine solitäre, ringförmig oder polyzyklisch angeordnete Plaque in einer Größe von 1-3 cm. Es kommt zu einem langsamen Wachstum über Jahre. Juckreiz wird selten beschrieben. Je nach Unterform dieser Erkrankung ist das klinische Bild variabel. Diagnostisch ist das klinische Bild führend und histologisch zeigen sich Palisadengranulome aus Lymphozyten mit einer zentralen Nekrobiose. Als Differentialdiagnose kommen zum Beispiel andere granulomatöse Erkrankungen, ein Syphilit, ein Lichenplanus annularis, eine Tinea oder eine Zirkumscriptis sclerodermie sowie ein Lupus in Frage. Therapeutisch können Lichtschutz, topische oder intralesionale Glukokortikoidbehandlung sowie in Einzelfällen eine Systemtherapie mit Isotretinoin angewendet werden. Machen wir an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung zum Granuloma annulare. Es handelt sich um eine nicht verkäsende granulomatöse Entzündungsreaktion, die mit Ausbildung asymptomatischer, ringförmig oder polyzyklischer Figuren, insbesondere bei jungen Frauen, gekennzeichnet ist. Man unterscheidet folgende Formen: klassisch, subkutan, erythematös, disseminiert oder perforierend, sowie eine Granulomatosis disciformis chronica et progressiva und das aktinische Granulom. Therapeutisch können Lichtschutz, topisch oder intralesionale Glukokortikosteroide sowie im Einzelfall eine Systemtherapie mit Isotretinoin durchgeführt werden. Wechseln wir nun zum Melkerson-Rosenthal-Syndrom. Diese Erkrankung ist gekennzeichnet durch die Trias Chelitis, rezidivierende Facialis-Parese und Lingua plicata. Das Vollbild ist selten, häufig zeigen sich verschiedenartig ausgeprägte Minusvarianten. Die Etiologie ist unklar, eine familiäre Häufung wird beschrieben. Die Erkrankung tritt meist in der Pubertät auf und äußert sich wie folgt. Es kommt zu umschriebenen Gesichtsschwellungen und neben der Chelitis granulomatosa kann auch eine Schwellung der Wangen, Augenlider, Zunge oder weiterer Lokalisationen entstehen. Die Facialis-Parese ist meist einseitig und nur in einem Viertel der Fälle beidseits. Die Lingua plicata tritt bei ca. 50% der Betroffenen auf, in der Normalbevölkerung hingegen nur bei 10%. Weitere Symptome, auch als Minussymptome bezeichnet, sind ein Morbus Crohn oder Lupus, eine Sekretionsstörung der Tränen, des Speichels und der Nasenschleimhaut und viele weitere Symptome wie Juckreiz, Hitze oder Globusgefühl. Der Verlauf ist chronisch schubweise und die Diagnose wird klinisch gestellt in Zusammenschau mit der Histologie. Aufgrund der verschiedenartigen Klinik kommen auch viele Differentialdiagnosen in Frage, zum Beispiel ein Angioödem, ein Erysipel recidivans, eine Herpes-Simplex-Infektion oder eine Makrochelie. Die Therapie ist häufig erfolglos. Topisch und systemisch können Glukokortikosteroide angewendet werden und zusätzlich bieten sich nicht-steroidale Antiphlogistika an. Eine operative Behandlung bei persistierender Schwellung durch die Granulome ist meist die einzige Möglichkeit. Aufgrund des chronisch schubweisen Verlaufs sind dies aber keine kurativen Operationen. Kommen wir nun zur letzten Erkrankung in dieser Lektion, nämlich zu der Necrobiosis lipoidica. Sie ist eine vor allem an den Unterschenkeln auftretende, sklerodermiforme, nekrobiotisch-granulomatöse Erkrankung mit großflächig schmerzhaften, zum Teil ulcerierenden Plaques. Es besteht eine hohe Assoziation zum Diabetes und zwar insbesondere Diabetes Typ 1. Auch bei dieser Erkrankung ist die Etiologie nicht vollständig geklärt. Es gibt viele Komorbiditäten, abgesehen von dem Diabetes, nämlich der arteriellen Hypertonie, einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung sowie zur Psoriasis oder Adipositas. Topisch oder intralesional können Glukokortikosteroide angewandt werden und auch eine PUVA-Therapie erzielt gute Ergebnisse. Bei ausgeprägten Formen kann eine Systemtherapie, zum Beispiel auch mit Immunsuppressiva wie Cyclosporin oder Mycophenolat-Mofetil durchgeführt werden. Wichtig ist aber hier eine gute Aufklärung des Patienten über die Therapie. Der Therapieerfolg ist gering und der Verlauf häufig chronisch. Das war der Podcast von DermatologIn. Wir freuen uns auf dich bei unserem nächsten Podcast und bei unseren Kursen online oder vor Ort. Aktuelle Termine und Informationen unter www.derma-2-login.com.